Hallo, ich bin Heidrun Lieb, schön, dass du dabei bist. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um Landwirte, die für faire Erzeugerpreise kämpfen. Wie teuer dürfen Lebensmittel sein und können sich alle Bio überhaupt leisten? Darüber spreche ich jetzt mit dem Ökolandwirt Martin Schäfer und Ulrike Lang vom Evangelischen Bauernwerk. Herzlich willkommen. Frau Lang, wieso setzen Verbraucher Ihrer Ansicht nach die Prioritäten falsch?
Ja, weil es immer noch genügend günstige Lebensmittel gibt und die dann verkauft werden. Also der deutsche Verbraucher gibt zu viel für Urlaub, Auto und anderes aus und zu wenig für die Lebensmittel.
Mhm. Im Jahr 2022 galten 14,2 Millionen Menschen in Deutschland als arm, laut einer Statistik des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Das bedeutet, viele Menschen haben also gar keine Wahl. Sie können sich teure Bioprodukte oder Produkte vom Landwirt schlicht nicht leisten.
Also wenn es 14 Millionen sind, dann bleiben ja über 60 Millionen noch übrig. Und wenn die alle hochwertige Lebensmittel kaufen würden, dann wird der Markt jetzt anders aussehen. Mhm. So, und dann denke ich, das würde ja ausreichen. Und auch für die Menschen, die vielleicht weniger Einkommen oder zu wenig Einkommen haben. Es gibt viele, die zu wenig haben. Das ist sicher auch ein soziales Problem.
Gibt es dann auch günstige Bioprodukte, die man kaufen kann?
Die Grundnahrungsmittel sind günstig, also im Verhältnis immer, wenn man zum Beispiel auch auf die Zubereitung achtet. Mhm. Also mit Kartoffeln, mit Gemüse, mit also eben und dann die Zubereitung entsprechend gestalten. Aber das, da fehlen auch oft die Kenntnisse heutzutage.
Mhm. Manche Verbraucher, die es sich leisten können, die kaufen sich dann gerne auch einen sehr teuren Grill, greifen beim Fleisch dann aber doch irgendwie dann auf das Produkt aus dem Discounter zurück. Woran liegt das Ihrer Ansicht nach?
Weil man den Grill einfach vorzeigen kann. Da sieht man, ich habe Geld. Beim Steak sieht man es nicht so großartig. Das ist ja auch, warum werden zum Beispiel in Frankreich die Autos, also die sind nicht so im guten Zustand wie hier in Deutschland. Ja? Die Franzosen legen Wert aufs Essen. Die geben fürs Essen einfach mehr Geld aus. Also wir sind ja in Europa mit Schlusslicht.
Mhm. Herr Schäfer, wie verfolgen Sie denn als Landwirt so die Diskussion in der Gesellschaft, wie teuer Lebensmittel sein dürfen?
Ja, ich sehe so, dass wir Landwirte produzieren und das versuchen, so günstig wie möglich zu machen. Ja? Und dann kommt ja erst, dann verkaufen wir die Produkte und dann kommt erst, geht es in den Handel. Und dann kommt es zum Verbraucher. Und dazwischen drin spielt sich alles ab. Also in der Regel kriegen wir da viel zu wenig von dem, was am Ende der Verbraucher bezahlt. Mhm. Von dem, was, ja.
Auch weil natürlich in der Landwirtschaft das Risiko viel höher ist. Also wenn die Ernte nicht gut ist oder sonst irgendwas, der Landwirt trägt ein sehr hohes Risiko. Der Handel kauft ein, reklamiert, wenn es nicht passt und schöpft aber sehr viel ab. Warum sind die reichsten deutschen Lebensmittelhändler? Muss man sich fragen.
Mhm. Jetzt gibt es im Discounter doch günstige Lebensmittel, kann man sagen. Halten Sie Menschen für geizig, die dort zum Beispiel Obst und Gemüse kaufen?
Nur zum Teil. Also nicht, das sind die wenig. Es ist eine Mentalität verbreitet worden, die man sich heute angewöhnt hat, ja. Aber die ist ja von den Discountern oft den Leuten anerzogen worden. Und das muss man schon so auseinanderhalten. Von sich aus würden die Menschen das, wenn sie unsere Verhältnisse genauer kennen würden, würden sie freiwillig wahrscheinlich mehr bezahlen, ja. Und allerdings ist halt so, die Zusammenhänge sind in den wenigsten Fällen den meisten bekannt, ja, wie das alles zusammenhängt. Also wenn wir von Landwirtschaft, wenn es weiter nicht mitspielt, wenn es zu viel gibt am Markt, dann gehen die Preise nach unten, ja, und das kriegen die wenigsten mit. Mhm. Es ist ja heute so, dass du weltweit einkaufen kannst als Händler und wenn hier was schief geht, dann wird es woanders gekauft. Was hier dem Landwirt passiert dabei ist eigentlich, wird nie erwähnt, ja. Mhm.
Ja. Sie sagen ja, die Verbraucher kennen die Probleme der Landwirte nicht. Woran machen Sie das fest?
Weil wir machen ja auch Öffentlichkeitsarbeit, aber so viele Leute kommen da gar nicht, ja, die da sich mal informieren würden. Die Leute, wir haben uns auseinanderentwickelt. Wir sind jetzt hier nach Stuttgart gefahren. Ja. Und das ist eine ganz andere Welt. Die wird von ganz anderen Zeittakten bestimmt wie wir. Wir leben mit der Natur und müssen von 1.1. bis 31.12. alles drauf abstimmen. Ja. Und hier lebt man mit dem Verkehr, mit dem, was einem die Welt so bietet halt, ja. Und da kriegt man nicht mehr mit, was in der Landwirtschaft passiert, jeden Tag.
Mhm. Ja. Sie haben das Gefühl, in einer anderen Welt auch zu sein, wenn Sie in einer Stadt wie Stuttgart sind.
Sowieso.
Okay. Wie kann man sich denn so Ihren Tagesablauf, Ihre Arbeitszeiten vorstellen?
Ja, wir stehen morgens um 6:30, 7 auf und machen unseren Viehstall. Wir haben 80 Kühe. Und bis 9 sind wir da soweit durch, sind die Kühe gemolken und es ist gemischtet, gestreut. Und dann machen wir die täglichen Arbeiten, die sonst so anstehen. Oder im Winter Reparaturen und im Frühjahr wird gesät und im zwischendurch geht immer wieder was kaputt, es muss immer wieder repariert werden. Und im Sommer, Herbst ist dann die Ernte und danach wird es etwas ruhiger, denkt man manchmal, ja, aber dann ist im Stall wieder Abkalbezeit oder so. Also es geht das ganze Jahr durch bei uns.
Mhm. Ja. Viele Stadtmenschen träumen ja dann auch so ein bisschen von der Landidylle. So wie idyllisch und schön würden Sie denn Ihr Leben auf dem Land bezeichnen?
Ich kenne es nicht anders, ja, mhm. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Dass es das, also wenn wir haben ja gelegentlich Waldorfschüler auf dem Hof und das ist für viele eine Umstellung, das Leben in der Landwirtschaft. Wenn sie gar keinen Bezug dazu haben, ja, das ist einfach eine andere Welt. Da kommt man, ja, man kommt aus der Stadt, aus dem Stadtleben in das Landleben. Und das sind, aber es ist gut, wenn man es mal mitgemacht hat, ja, dann weiß man es.
Was ist der größte Unterschied, würden Sie sagen?
Dass wir mit der Natur leben und die Stadt lebt mit der Technik und mit den Fahrzeugen, das Wirtschaftsleben geht dort vor. Das ist, hat 40 Stunden, vielleicht auch noch weniger. Ja. Mhm. Und bei uns hat es eigentlich fast das Doppelte an Zeit. Ja. Auch sonntags, samstags oder feiertags. Da wird halt tagsüber dann nichts Großes mehr gemacht, aber die Unterschiede sind dann schon sichtbar. Während beim Städter haben wir oft den Eindruck, es ist jeden Tag Sonntag, wenn wir das so hätten.
Von außen betrachtet.
Ja, ja, aber ich glaube auch, dass also Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, viel mehr wahrnehmen müssen. Mhm. Also die nehmen natürlich das Wetter wahr und so weiter und so fort. Also auch gucken müssen, was im Boden abgeht und so weiter. Also ich glaube schon, dass diese Hektik, auf dem Hof gibt es auch Hektik, wenn Erntezeit ist oder solche Sachen, aber dass man viel mehr wirklich im Hier und Jetzt leben muss. Mhm. Auf dem Hof.
Ja, Sie sind ja selbst auch in einem Milchviehbetrieb aufgewachsen und Sie haben in Ihrer Vergangenheit mit Ihrem damaligen Mann einen landwirtschaftlichen Betrieb geführt. Das heißt, Sie kennen auch die Seite der Landwirte. Haben Sie das Gefühl, dass die Verbraucher Verständnis für die Landwirte haben?
Naja, also wir beide arbeiten in der Landwirtschaft, also oder ich habe dort gearbeitet, biologische Landbau und wir hatten auch ist auch jetzt noch eine sehr starke Direktvermarktung. Da haben die Menschen schon Interesse. Also die haben sich ja schon entschieden, anders sich im Einkaufsverhalten, also das zu tun. Die haben schon Interesse. Aber die Vorstellungen sind einfach nicht da. Aber ich glaube, uns geht es genauso. Also ich bin ja jetzt im Grunde nochmal auf der anderen Seite. Man hat oft nicht genau die Vorstellung, was das Gegenüber, was es auch heißt, zum Beispiel in der Stadt zu wohnen, in einem Mehrfamilienhaus mit wenig Garten oder keinem Garten und so weiter. Also deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man ins Gespräch kommt.
Mhm. Wie könnten die Menschen dann das Verständnis für die Landwirte bekommen? Was müsste da getan werden?
Ich denke, klar, die Landwirte, so wie wir es ja auch teilweise machen, Tag des offenen Hofs oder Ferien auf dem Bauernhof, Landleben live, was Bauernwerk anbietet und so weiter. Also solche Angebote wahrnehmen. Gleichzeitig, es gibt ja schon auch Veröffentlichungen. Ja, das Interesse ist da. Aber ich denke manchmal, mehr dahin gehen, wo das auch entsteht, mhm, und dann auch nachfragen, mhm, wenn es die Möglichkeit gibt.
Mhm. Ja. Herr Schäfer, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft lässt regelmäßig auch Bürger befragen, was ihnen beim Einkaufen wichtig ist und wie sie essen. Und laut dem aktuellen Ernährungsreport legen Verbraucher unter anderem Wert darauf, dass sie vor allem Eier, frisches Gemüse und Obst aus der Region bekommen, in der sie leben. Nehmen Sie das wahr, dass es so ist?
Ja, wir verkaufen an unserem Hof Milch direkt, mhm, und Eier. Und noch Milchprodukte von der Molkerei nebenbei. Ja. Aber wir machen das jetzt nicht weiter. Wir sehen schon, dass die Leute, die wollen sehen, wie wir eigentlich leben, ja, wenn sie zu uns kommen. Und dann gibt es auch ein viel besseres Verhältnis. Also das klappt schon. Nur können wir natürlich nicht eine ganze Stadt herholen zum Einkaufen, sondern ja, die bei uns Milch kaufen, die sind davon überzeugt und die kaufen auch keine andere mehr. Ja. Mhm. Also das haben wir schon öfters jetzt von Leuten gehört, wenn die woanders Milch trinken, dann...
Also Milch schmeckt nicht wie Milch.
Milch ist nicht Milch, ja. Ja. Wer Milch ökologisch erzeugt, der erzeugt eine andere Milch vom Geschmack her. Mhm. Vor allem, wenn er Grünfutter füttert und Heu, wie wenn er die Kuh mit viel Kraftfutter füttert, ja, und hohe Milchleistungen will. Ja. Mhm. Hohe Leistungen verdünnen halt die guten Geschmacksstoffe leider. Mhm. Gibt es nicht mehr jetzt, aus der Kuh.
Ja, jetzt sind ja die Nahrungsmittelpreise deutlich gestiegen. Also die Verbraucher merken das deutlich. Bekommen Sie als Landwirte auch ein bisschen was ab von dem Kuchen?
Ja, als ökologischer Betrieb hat es bei uns bisher noch, also im Milchbereich, noch keinen Einbruch gegeben, die letzten 2 Jahre. Im konventionellen Bereich kriege ich das mit, da geht der Preis wieder runter, ja, und das ist ja für viele dramatisch, ja, wenn die dann Investitionen gemacht haben, in der Erwartung, die Milchpreise bleiben da oben. Und dann kommt ein Rückfall, beim Getreide ist es noch schlimmer, ja, da ist der Einbruch war fast die Hälfte jetzt, ja. Und das kriegen wir schon mit, ja. Und ja.
Aber von den gestiegenen Preisen kriegen Sie als Landwirte nicht wirklich mehr?
Doch, wir haben ja gute Preise im Moment. Also ich will mich jetzt nicht beschweren hier, ja. Sondern ich kriege nur mit, was bei vielen meiner Kollegen dazu geführt hat, dass die Bauernproteste losgingen im Winter, ja. Und das hat seinen Hintergrund, dass einfach ein Jahr vorher waren die Preise irgendwo bei Getreide bei fast 40 Euro pro 100 Kilo und jetzt sind sie irgendwo um 20 Euro. Mhm. Und dann war noch ein schlechtes Jahr, die Zuckerrüben waren krank. Ja. Mhm. Also was wir auch mal 2 Jahre jetzt angebaut haben und die Kollegen, die das letztes Jahr gemacht haben, die haben richtig Probleme gekriegt mit einer Krankheit, die es noch nie gab. Ja. Mhm. Und solche Dinge und dann noch schlechtes Wetter an der Getreideernte letztes Jahr, war auch ein schwieriger Fall, ja, wo wer nicht fertig war, der hat halt Futtergetreide noch geerntet. Ja. Und das sind alles Dinge, die letzten Endes Vorgänger waren von den Protesten.
Die Landwirte tragen das Risiko dann halt selbst, ja, in dem Fall.
Da kommt niemand.
Ja, und das hat ja auch mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Da gingen die Kosten nach oben, weil Energie und alles teurer wurde. Und gleichzeitig mein Bruder hat mir jetzt am Sonntag gesagt, er kann eben sein Getreide nur um den halben Preis verkaufen, weil Getreide aus der Ukraine günstig kommt. Mhm. Also das ist einfach ein Dilemma, wirklich ein Dilemma.
Jetzt sind Sie ja Mitglied im Evangelischen Bauernwerk. Was ist denn das Ziel des Bauernwerks?
Also das Bauernwerk möchte mit seinen Angeboten Menschen erreichen, natürlich aus der Landwirtschaft, aber aus dem ländlichen Raum, mit die Menschen, die in Fragen unterwegs sind. Also ja, ob das jetzt im fachlichen Bereich oder im persönlichen Bereich sind, aber natürlich immer auch im Kontext mit dem christlichen Glauben. Mhm. Also wir bieten in unserer Tagungsstätte in Hohe Buch Seminare an, also von Landwirtschaft, im landwirtschaftlichen Bereich. Agri-Impuls ist ein ganz neues Format, also ein verändertes Format, das wir anbieten für junge, hauptsächlich junge Menschen aus der Landwirtschaft, die fachlich und persönlich Fragen haben oder sich weiterentwickeln wollen oder natürlich auch
Was für Fragen sind es denn konkret?
ja, was mache ich mit meinem Betrieb zum Beispiel in Zukunft oder soll ich investieren, also viel Geld in die Hand nehmen für eine Zukunft, die sehr unsicher ist, weil die Rahmenbedingungen einfach nicht klar sind oder nicht langfristig klar sind. Mhm. Oder manchmal ist es auch natürlich ein Generationenthema. Also steige ich bei mir im eigenen Betrieb ein oder so, wie es bei dir ja dann auch war. Also es gibt von der Frau und vom Mann einen Betrieb. Mhm. Also ganz unterschiedlich steht Themen. Bis natürlich auch hin Hofübergabe, außerfamiliäre Hofübergabe oder Generationenkonflikte. Wir haben ja auch die Familienberatung oder den Betriebshilfsdienst. Also wir haben ein ganz breites Angebot. Vor Ort in der Tagungsstätte, aber vor allen Dingen auch in der Fläche. Mhm. Also wir sind im Grunde genommen in jedem Bezirksarbeitskreis mit Hauptamtlichen und dann auch vom Bezirk mit Bezirksbauernpfarrer unterwegs und machen Angebote mit Ehrenamtlichen für die Öffentlichkeit.
Mhm. So. Ich muss auch dazu sagen, Bauernhöfe sind in den letzten Jahrzehnten sehr stark gewachsen in der Größe. Ja. Und es ist ganz wichtig, dass die jungen Leute auch noch lernen, dass es etwas anderes gibt wie Arbeiten. Ja. Mhm. Und da ist manchmal der christliche Glauben wichtig. Ja. Und manchmal ist auch wichtig, dass man einfach über den Horizont seines Hofes rausgucken kann. Und das, wenn das viele nicht mehr machen, dann führt das auch zu ganz anderen Problemen wie Burnout in der Landwirtschaft, was ja mittlerweile schon große Kreise erreicht hat, die einfach sich, sagen wir fast, zu Tode arbeiten und dann die Familie und alles zu kurz kommt und zum Schluss verschwindet der Hof auch, ja.
Das Bauernwerk hat ja da auch eine Geschichte, aber so früher gab es diese Grundkurse, die teilweise also 6-8 Wochen lang gingen, wo also junge Menschen aus der Landwirtschaft die Chance hatten, also wirklich so beschreiben die das auch, die Chance hatten, mal rauszukommen. Und es war sehr viel persönlichkeitsbildend, also mit Rhetorik, mit Begegnungen mit Politiker, also mit Kunst, also auch Handwerk zum Beispiel, also sehr breit gefächert. Interesse an der Person, ja, also und das, diese Zeit nimmt sich heute natürlich niemand mehr und hat sie so vielleicht auch nimmer, aber wir wollen es natürlich begleitend immer anbieten, dass man sich einfach, ja genau, wie Martin, wie du sagst, über den Horizont gucken, also es gibt jedes Jahr eine Studienfahrt, also im europäischen Ausland zum Beispiel.
Das ist ein gutes Stichwort, Herr Schäfer, Sie sind ja auch Mitglied im Bauernwerk und zwar im Arbeitskreis Internationale Landwirtschaft. Da tauschen Sie sich mit Landwirten auf der ganzen Welt aus. Warum ist das denn wichtig für Sie als Landwirt in Baden-Württemberg?
Ja, für mich war das vor über 40 Jahren schon wichtig. Da war ich, habe ich meinen Zivildienst in Hohebuch als Betriebshelfer gemacht und habe dann erstmal einen internationalen Blick gekriegt, ja, was überhaupt los ist. Ja, da war der Rudolf Bunzel, der hat damals eine Tonbildserie gemacht, unsere Kühe weiden am La Plata. Ja? Das war so der Einstieg auch für uns Zivis damals. Mhm. Und von daher haben wir erst mal gemerkt, ach Gott, es gibt ja auch noch ganz andere Sicht auf die Landwirtschaft, wie die wir von der Schule her erklärt gekriegt haben, dass wir nur produzieren müssen. Und dass was wir damit eigentlich anstellen, das wussten wir gar nicht am Anfang. Heute wissen wir eigentlich, wenn wir aus Brasilien Sojaschrot kaufen, was da vorher passiert ist. Da ist halt der Urwald abgeholzt worden und dann war das Soja hier und hier gab es dann ganz viel Milch und ganz viel Fleisch. Qualität kann man sich mal drüber streiten, was dabei rauskommt, aber wer die Zusammenhänge nicht kennt, der macht halt so weiter, bis es nicht mehr geht, bis der Preis, das ist ja der Grund, warum der Preis auch so im Keller ist, weil immer zu viel produziert wird gerade mit solchen Futtermitteln zum Beispiel, ja.
Bei Ihnen gibt es kein Soja als Futtermittel?
Ja, also wir könnten ja selber welchen produzieren, aber das ist viel zu aufwendig für Tiere. Ja. Ist auch nicht nötig für Raufutterfresser Soja zu produzieren. Ja. Die kommen mit Klee und Kleegras und solchen und Futtergras und Gras bestens klar. Ja. Mhm. Wir brauchen da kein Soja dazu. Ja.
Sie haben auch umgestellt auf einen Demeterhof?
Ja.
Was gibt es bei Ihnen auf Ihrem Hof? Was produzieren Sie alles?
Also wir haben die 80 Milchkühe und dann noch die weibliche Nachzucht. Und dann haben wir noch Getreidebau, Dinkel und Weizen, was wir als Verkaufsfrüchte haben. Mhm. Und dann haben wir noch einen sehr großen Betriebszweig, das ist Streuobst. Ja. Also wir haben 25 Hektar Streuobst, was wir bewirtschaften. Mhm. Also nicht nur mähen, sondern auch die Bäume pflegen und das Obst ernten. Ja.
Sie haben auch eine sogenannte Stadt-Land-Partnerschaft im Bauernwerk. Was steckt denn da dahinter?
Ja, also die Stadt-Land-Partnerschaft hat sich zum Ziel gesetzt, eben Verbraucher, Erzeuger, Stadt und Land in den Dialog zu bringen, also oder zu ermöglichen, ja, um eben dieses Nichtwissen oder diese ja auch Unsicherheit, dass man da was dagegen setzen kann. Also es gibt zum Beispiel in Schwäbisch Hall einen Teilorts- oder einen Teilstadtteilmarkt, so heißt es, genau. Der hat sich vor, glaube ich, 30 Jahren aus dieser Stadt-Land-Partnerschaftsinitiative gegründet. Oder jetzt eben aktuell sind wir dran, eben ein Format zu entwickeln, wo man eben Verbraucher und Erzeuger, also Verbraucher auf den Hof einlädt, aber eine kleine Gruppe. Also nicht so wie ein Tag der offenen Tür, wo vielleicht ein paar hundert oder tausend kommen, sondern eben wirklich so 10 bis 20 Leute, die dann auch den Menschen auf dem Hof kennenlernen. Also natürlich auch den Hof kennenlernen, aber auch den Menschen. Weil ich sage zum Beispiel, wenn ein Verbraucher weiß, dass der Martin 365 Tage im Jahr morgens und abends im Stall steht und Milch,
ein paar Tage
machen wir
Urlaub.
So. Genau. Ein paar Tage, ja.
Weil er die Juniors hat. Ja. Genau. Der kauft Milch mit einem anderen Bild auch, ja.
Also durch die persönliche Begegnung quasi das Leben der Landwirte besser kennen und auch schätzen zu lernen, oder?
Zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder auch zu sagen, eine Stadtgemeinde, was ja auch teilweise schon stattfindet, Stadtgemeinde und Landgemeinde tut sich vielleicht zusammen und gestalten Erntebittgottesdienst gemeinsam. Also es gibt viele Gemeinden, die Erntebittgottesdienste auf dem Land auf Höfen veranstalten. Und warum nicht eine Partnerschaft in dieser Richtung mit der Stadtgemeinde? Also ich bin jetzt in der Stadtgemeinde, wir wollen es angehen.
Ja. Herr Schäfer, Sie öffnen auch Ihren Hof für Verbraucher. Was möchten Sie denn Menschen, die vielleicht aus der Stadt kommen, die das Landleben nicht so gut kennen, was möchten Sie denen gerne mitgeben?
Ich gebe denen unsere Produkte mit und gebe denen auf einer Rundführung, mal einen Betriebsrundgang machen die mit. Und dann sehen die erst, was man mit Landwirtschaft, wie man die Landschaft gestalten kann, dass sie erstens intakt bleibt und zweitens auch schön bleibt. Ja? Das ist nur eine, wenn man jetzt so die industrielle Landwirtschaft ein bisschen so betrachtet, dann ist das zwar praktisch, aber leider relativ unökologisch. Ja? Und das wollen wir rüberbringen, dass das wichtiger ist wie Massenproduktion, die letzten Endes zum mehr oder weniger deutlichen Untergang der Vielfalt in der Landschaft geht. Ja.
Das eine ist ja, wie die Landwirte produzieren. Und dann gibt es noch einen Aspekt, den viele sich sehr schwer tun zu verstehen. In Deutschland ist das viertgrößte Exportland für Agrarprodukte. Welchen Einfluss, vielleicht können Sie das in einfachen Worten erklären, haben denn die Weltmärkte und der Handel auf die Landwirte hier?
Ja klar, es ist Import, Export. Es wird Soja importiert, damit wird viel Milch und Fleisch produziert und das wird wieder exportiert. Das ist ganz einfach. Ja. Mhm. Also wir sind hier so ein Umschlagsplatz. Problem ist, wenn ich jetzt Soja importiere, bleiben die Nährstoffe hier und gehen irgendwo ins Grundwasser oder ins Oberflächenwasser. Ja. Also das sind alles Dinge, wo auch noch ein Problem werden oder sind. Ja.
Glauben Sie, dass faire Erzeugerpreise in Deutschland möglich sind?
Glaube ich, ja. Das ist, es ist ja, man hat ja jetzt im Milchbereich einiges geöffnet und wenn man sich das mal verinnerlicht, dass es wichtig ist, dass die Preise von den Landwirten, von der Landwirtschaftsseite her kostendeckend sein müssen, ja, wenn man die Landwirtschaft in einem guten Zustand erhalten will, dann geht es gut, ja. Und das muss man halt verhandeln. Und da muss man sich, das ist wie bei einer Gewerkschaft. Die hat auch nicht etwas erreicht, indem sie gewartet hat, bis der Arbeitgeber mehr bezahlt hat, sondern die hat dafür gekämpft. Ja, und da muss man halt auch dafür kämpfen, dass das so wird und dass das so normal ist. Ja,
ja. Frau Lang, was denken Sie?
Ja, also ich finde kostendeckend einen Preis zu bekommen, der die Kosten deckt, das reicht ja nicht aus. Also die Landwirtschaft braucht ja eben auch wirklich ein Einkommen. Und wenn man das vielleicht mit einem Handwerksbetrieb vergleicht, also ein Maler, der nur seine Kosten gedeckt kriegt, der hört irgendwann auf. Mhm. Ein Landwirt tut sich oft nicht so leicht, weil das natürlich auch mit Tradition zusammenhängt. Aber was wichtig ist, glaube ich, also der Verbraucher wird vielleicht nie den reellen Preis zahlen. Der Staat subventioniert das und es wird auch weiterhin so sein. Unsere Hoffnung wäre natürlich, dass es irgendwann ein reeller Preis ist.
Man muss so einen Mindestpreis mal finden, ja.
Genau.
Und da kann der Staat dann sagen, okay, ein kleiner Betrieb kriegt mehr Subventionen, ein mittlerer Betrieb vielleicht noch ein bisschen, aber ein ganz großer Betrieb, der muss einfach klarkommen mit dem, was ein Preis ist, ja. Das geht nicht anders. Man muss das, wenn man den Strukturwandel aufhalten will, muss man sich in die Richtung bewegen. Wenn man ihn aber weiterlaufen lassen will, dann natürlich nicht.
Das war ein wunderschönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, dass Sie beide da waren. Geiz bei Lebensmitteln, Landwirte unter Druck. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega.
Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.